2021 haben wir den Automatisierungsservice Rechnungen auf den Weg gebracht, der genau an der Stelle ansetzt, wo wir sagen, wir können die Prozesse effizienter, schneller, digitaler gestalten. Und das ist auch künstliche Intelligenz, die da im Hintergrund arbeitet. Das ist eine cloudbasierte Lösung. Und da sind wir im Augenblick auch dabei, die Schwelle von 100.000 Buchungen, die damit arbeiten, zu überschreiten. Und wir merken schon, die Akzeptanz im Berufsstand, die Akzeptanz auch bei den Mandanten, die nimmt spürbar zu.
Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
Wie gut oder schlecht geht es dem deutschen Mittelstand wirklich? Das erhebt Monat für Monat der DATEV Mittelstandsindex. Und zwar mit einer ganz speziellen Mechanik, die für die Politik, für Unternehmerinnen und Unternehmer, aber eben auch für uns im Journalismus wahnsinnig wichtig ist. Außerdem weiß der DATEV-CEO Robert Meyer, mit dem ich jetzt ausführlich spreche, eine Menge über das emotionale Thema E-Rechnung. Kommt sie im Mittelstand? Wie wird sie akzeptiert? Noch gibt es die Pflicht ja nicht, aber sie naht. Bringt das schon was? Und wir sprechen über viele, viele andere Digitalisierungsthemen und wie mittelständische Betriebe hier vorankommen. Hallo Herr Meyer, ich grüße Sie.
Wunderschönen guten Tag, Herr Giersch.
Sie bringen den Mittelstandsindex seit langem raus, wie ich finde, sehr wichtig für mich als Journalist, eben weil er nicht auf Umfragen basiert, sondern auf realen Zahlen. Was steckt genau dahinter? Was weisen Sie dort aus? Und naja, was sieht man auch dadurch?
Also vielleicht nochmal kurz das Ganze quantitativ einordnen, damit man so ein bisschen die Bedeutung auch nachvollziehen kann. Wir haben drei Indizes, die wir berechnen. Einmal Umsatzentwicklung, dann Lohnentwicklung und Beschäftigungsentwicklung. Und die Basis für die Umsatzentwicklung sind die Umsatzsteuervoranmeldungen von rund 1 Million Unternehmen und die Personalzahlen, also sprich Beschäftigung und Lohnentwicklung, die basieren auf Realdaten von rund 8 Millionen Lohnabrechnungen und das Ganze pro Monat. Es sind Ist-Daten, also es sind keine Schätzungen, Befragungen oder Mutmaßungen, sondern es ist also wirklich absolut das, was am Monatsende auf der Uhr steht. Und das fassen wir anonymisiert in diese drei Indizes zusammen, die man dann aber auch noch sehr individualisiert zusammenstellen kann. Zum Beispiel haben wir Branchenklassen, wir haben Unternehmensgrößenklassen und wir haben natürlich auch eine regionale Differenzierung.
Was kam denn aktuell raus bei dem letzten Mittelstandsindex sozusagen?
Ja, das war wirklich nicht sehr erfreulich, weil wir hatten im vorletzten Index schon das Gefühl und gleichzeitig die Hoffnung, eine Stabilisierung zu sehen, also eine Trendwende am Markt für mittelständische Unternehmen, also bei den drei Indizes vor allem natürlich die Umsatzentwicklung. Wir hatten aber jetzt in der aktuellen Berechnung leider, muss man sagen, einen Rückgang von 5,5% in den Umsätzen und der zog sich eigentlich quer durch alle Branchen durch.
Wie sah es parallel dazu bei den Löhnen aus, weil die Verhältnismäßigkeit ist ja auch immer spannend zu sehen.
Also bei den Löhnen haben wir auch einen Trend, der für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sicherlich erfreulich ist. Da haben wir eigentlich seit Monaten einen gleichförmigen Anstieg in den Löhnen, was natürlich bei sinkenden Umsätzen dann für die Unternehmen selber ein Problem werden kann.
Und wenn man sich jetzt noch ausmalt, was in den nächsten Jahren, Jahrzehnten an steigenden Lohnnebenkosten auf uns zukommt, Rente, Krankenversicherung, Pflege, also gerade für die kleineren Unternehmen, die ja proportional betrachtet hohe Personalanteilkosten haben, ist das schon dramatisch, oder?
Ja, ist natürlich, das ist das eine Thema. Das andere Thema, die Kleinst- und Kleinunternehmen, die müssen ja auch nachziehen. Die können ja nicht in irgendeiner Form sagen, wir setzen dann einfach mal aus. Die sind ja auch im Wettbewerb mit mittelständischen großen Unternehmen, also auch was das Thema Entlohnung anbetrifft. Und wir sehen auch, und das ist vielleicht auch noch ganz interessant, das heißt, je kleiner die Unternehmen bei uns sind in der Analyse, wir haben drei Cluster gebildet, mittlere, kleine und Kleinstunternehmen. Und bei den Kleinstunternehmen sind die Umsatzrückgänge signifikant größer, also stärker als zum Beispiel bei den mittleren Unternehmen. Das heißt, also die Dramaturgie, insbesondere hier bei den Kleinstunternehmen, ist nochmal eine ganz andere.
passt auch zu dem, was wir beim Jimbo IFO Index sehen, was ja eine Befragung ist, ein bisschen andere Mechanik, aber auch da geht es den proportional schlechter. Wie blicken Sie auf die Rahmenbedingungen, die auch die neue Regierung jetzt dahinstellt? Also ich frage erstmal allgemein, sehen Sie so einen Stimmungsumschwung oder ist das alles erstmal noch Ankündigungsmechanik?
Ich glaube, für einen Stimmungsumschwung ist es vielleicht noch zu früh, weil da muss ich natürlich dann auch in der realen Wirtschaft wirklich was tun. Wir beobachten natürlich sehr, sehr genau jetzt auch, was die neue Bundesregierung in Berlin macht. Da gibt es wirklich gute Ansätze. Das muss man an der Stelle auch mal positiv hervorheben. Immer defätistisch nach Berlin gehen, finde ich auch nicht in Ordnung. Aber ich greife jetzt mal ein Beispiel raus und das Ganze immer wieder bezogen auf den Mittelstand. Das ist das, was mich halt im Augenblick wirklich umtreibt. Wenn man sich jetzt zum Beispiel diese Sonderabschreibungen anschaut und ich glaube, das weiß jeder, dass das ein großes Thema ist. 30% auf 3 Jahre. Also Punkt Nummer 1 muss man sagen, mehr als 100% kann man nie abschreiben. Also ob Sonderabschreibung oder nicht, mehr geht halt nicht. Es ist eigentlich nur ein vorgezogener Steuereffekt. Aber, und das muss man an der Stelle auch sagen, der bringt halt nur den Unternehmen was, die auch in der Gewinnzone sind, die entsprechende Überschüsse haben, gegen die ich diese Abschreibungen setzen kann. Wenn ich aber mit dem Rücken zur Wand stehe und wirklich übers Überleben kämpfe, dann habe ich ja überhaupt keinen Ansatzpunkt, diese Sonderabschreibung auch wirklich dann für mich geltend zu machen. Das ist das eine Thema. Und Sie fragten ja, welche Möglichkeiten, was braucht der Mittelstand? Ja, es gibt gewisse Themen, die sind exogen vorgegeben, insbesondere vor dem Hintergrund der globalen Krisen, die wir im Augenblick alle kennen und sehen. Aber was wir wirklich können, ist das Thema Bürokratieabbau. Und da würde ich wirklich hoffen, dass da mal was vorangeht.
Immerhin gibt es ja auch dieses neue Ministerium jetzt. Das grenzt natürlich stark auch an Ihre Bereiche an. Also die Digitalisierung der Verwaltung. Ja, wie sehen Sie das und welche Zeitabläufe erwarten Sie da eventuell auch?
Sie sehen und hören mich zögern. Die Hoffnung ist natürlich groß. Der Ansatz ist richtig. Aber wenn ich mir in der Vergangenheit solche Vorhaben und solche Prozesse anschaue, dann war es halt natürlich häufig auch dadurch gekennzeichnet, dass das alles eher sehr langfristig angesetzt ist. Also was ich jetzt nicht erwarte, dass innerhalb der nächsten paar Wochen und Monate hier die ersten Effekte sichtbar werden. Aber wie gesagt, die grundsätzlichen Vorhaben, die sind richtig. Also Digitalisierung von Verwaltungsprozessen ist ja das, was wir auch schon lange fordern. Weil nicht nur, dass ich da auf der einen Seite dem Thema Fachkräftemangel, Personalengpässe, was die Verwaltung natürlich auch hat auf staatlicher Seite, die haben mit den gleichen Rahmenbedingungen zu kämpfen. Also wenn die Prozesse automatisiert ablaufen, kann man da ein Stück weit entgegenwirken. Und es hilft natürlich auch den Unternehmen im direkten Austausch mit der Verwaltung, wenn die Prozesse einfach schlanker, schneller, effizienter und vor allem digital erfolgen.
Apropos digital, Digitalisierung des Mittelstandes, eins Ihrer Herzensthemen. Ich gehe mal spezifisch schon mal rein mit der E-Rechnung. Also Sie haben, wenn ich das richtig im Kopf habe, bei Ihnen die Zahlen verdoppelt im ersten Halbjahr im Vergleich zu 2024. Wenn ich es hochrechne, heißt das, wahrscheinlich werden wir 2025 4 bis 5 Mal so viele E-Rechnungen im System haben, sozusagen als 2024. Das klingt doch nach einer super Wachstumsgeschichte, oder?
Korrekt. Also die Zahlen haben Sie schon genannt. Also wir haben wirklich im ersten Halbjahr 2025 doppelt so viele Rechnungen, also E-Rechnungen, wie im gesamten Jahr 2024. Und wenn ich das aufs Jahr hochrechne, dann kommen wir genau auf den Faktor, den Sie gerade genannt haben, also eine Vervierfachung. Ich persönlich sehe die E-Rechnung wirklich als Digitalisierungsbooster, weil sie die kaufmännischen Prozesse, die aus meiner Sicht schon länger voll durchdigitalisiert werden könnten, dort auch nochmal einen richtigen Impuls geben, einen wichtigen Impuls. Was ich an der Stelle aber etwas kritisch sehe, und das muss man sicherlich auch benennen, dass wenn wir mit unseren Steuerberatern ins Gespräch gehen, in den Austausch gehen, dann berichten die uns davon, dass ihre Mandantinnen und Mandanten, ich sag mal, das Ganze wieder bis zum letzten auskosten wollen. Also da ist ja noch eine Frist da und da kann man noch ein bisschen abwarten. Und das finde ich schade, weil damit wird viel Potenzial verschenkt.
Italien zum Beispiel hat die E-Rechnung ja schon lange, da läuft's gut. Ne? Also es ist ja auch nicht so, dass wir hier Vorreiter sind, sondern man kann sich ja eigentlich auch inspirieren lassen von guten Beispielen aus dem Ausland.
Korrekt. Also wir beobachten den Markt in Italien natürlich auch sehr genau, weil wir dort auch als Datev tätig sind. Wir haben dort eine eigene Tochter und wir sehen das wirklich 1:1 auch an den Zahlen dort vor Ort. Ich meine, dort wurde es quasi verordnet, da gab es keine Fristen wie bei uns und das läuft.
Sehen Sie die E-Rechnung auch bei einigen Unternehmen zumindest so ein bisschen auch als Start, weil man da ja auch einen sanften Druck hat jetzt? Das ist, muss ja auch nicht immer schlecht sein bei Unternehmen, die ja vielleicht von alleine jetzt noch nicht auf die Idee kamen, E-Rechnung auf E-Rechnung umzustellen. Aber sehen Sie da so ein Door-Opener insgesamt in das Thema Digitalisierung? Das ist ja auch vielschichtiger, also Kundenverwaltung und so weiter. Also ein Friseurladen, der eine E-Rechnung machen muss, kann dann ja vielleicht auch andere Prozesse digitalisieren zum Wohl seiner Kunden und von ihm selbst, wenn er einmal den Schub hat. Oder?
Also ich sage es jetzt mal ganz platt, wenn man feststellt, dass es gar nicht wehtut, also sprich dieser Digitalisierungsschritt in die E-Rechnung, das sind ja teilweise sehr, sehr niederschwellige Angebote. Das ist also nicht hochkomplex, auf das E-Rechnungsformat umzustellen. Wir bieten auch eine entsprechende Plattform an. Und ich glaube, wenn man merkt, dass es gar nicht so schlimm ist, dann ist der nächste und der übernächste Schritt vielleicht im Idealfall nur eine Frage der Zeit, weil man merkt, dass es einem auch hilft. Am Anfang ist es sicherlich lästig, unangenehm, sich in ein neues Thema einzuarbeiten. Aber wenn man dann plötzlich spürt, dass wirklich die Vorteile den anfänglichen Aufwand überwiegen, dann ist das, so wie Sie es gerade gesagt haben, mit Sicherheit ein Door-Opener.
Trotzdem war es emotional bei der E-Rechnung, kann ich als Journalist sagen. Ich habe da Leserbriefe bekommen, weil ich auch ein Fan der E-Rechnung bin, gebe ich auch zu, aber es ist schon hui. Aber das gehört zu Deutschland manchmal dazu, oder?
Ja, ich glaube, wir sind oder wir neigen manchmal dazu, die Themen vielleicht etwas zu negativ zu sehen. Und am Anfang steht natürlich der Aufwand. Viele haben natürlich gesagt, oh, das ist wieder eine unnötige Bürokratie, das brauchen wir im Augenblick nicht. Ja, ist richtig. Aber ich glaube, den Schmerz, da muss man einmal durch. Und nochmal, ich kann es nur nochmal bestärken. Ich persönlich bin davon überzeugt, wenn die Digitalisierungsmöglichkeiten der kaufmännischen Prozesse wirklich ausgeschöpft werden, dann am Ende ist wirklich auch dem kleinen und kleinsten Mittelständler geholfen, auch wenn er am Anfang vielleicht ein bisschen die Augenbrauen hochgezogen hat und gemurrt hat. Ich glaube, das ist dann bald vergessen und man sieht dann nur noch die Vorteile.
Viele Vorteile bietet auch die künstliche Intelligenz, das zweite große Digitalisierungsthema. Sie haben da schon einiges gemacht. Was?
Also das Thema künstliche Intelligenz, das ist ja, man muss es einfach benennen, das ist ja seit ChatGPT, das ist ein richtiges Hype-Thema. Und wenn man sich die Dativ ansieht, was wir mit dem Thema bereits auf den Weg gebracht haben, wir haben halt nicht so groß drüber geredet, ne, sondern wir haben es einfach gemacht. Wir haben 2021 haben wir den Automatisierungsservice Rechnungen auf den Weg gebracht, der genau an der Stelle ansetzt, wo wir sagen, wir können die Prozesse effizienter, schneller, digitaler gestalten. Und das ist auch künstliche Intelligenz, die da im Hintergrund arbeitet. Das ist eine cloudbasierte Lösung. Und da sind wir im Augenblick auch dabei, die Schwelle von 100.000 Buchungen, die damit arbeiten, zu überschreiten. Und wir merken schon, die Akzeptanz im Berufsstand, die Akzeptanz auch bei den Mandanten, die nimmt spürbar zu.
Könnte ja auch eine Rettung sein für das ganze System Steuererklärung und Steuer, weil wenn ich das so richtig verstanden habe, laufen wir ja demografietechnisch auch auf den Fachkräftemangel in den deutschen Finanzämtern zu. Mag sein, dass wir auch ein paar zu viele Ausnahmen haben, wofür man auch dann viele Leute braucht, aber da kann natürlich die Technologie, wenn sie denn richtig gut funktioniert, auch wahnsinnig Aufwände sparen auf beiden Seiten, oder?
Definitiv. Im Augenblick sind es halt noch getrennte Systeme. Das heißt, die Finanzverwaltung hat ein eigenes System, der steuerberatende Berufsstand hat ein zentrales System, das von der Dativ zur Verfügung gestellt wird. Und ich persönlich bin davon überzeugt, auf der anderen Seite, glaube ich, kriegen wir auch immer mehr Druck. Und Sie haben ja schon ein Thema angesprochen, das ist das Thema Fachkräftemangel. Logisch, in der Finanzverwaltung haben die genau das gleiche Thema. Die bewerben sich ja oder werben ja um die gleichen Fachkräfte wie auch unser Berufsstand. Deshalb machen wir auch eine Fachkräfteinitiative, um auf unseren Berufsstand aufmerksam zu machen. Und ich glaube, das sollte zumindest ein bisschen dieses demografische Thema kompensieren können. Also ich sehe Digitalisierung, Automatisierung, künstliche Intelligenz auch als Mittel, dem ein großes Stück weit entgegenzuwirken.
Wie betrachten denn die Steuerberater die künstliche Intelligenz aus Ihrer Sicht? Ist das so eine Konkurrenz, die mir den Job wegnimmt, oder ist das ein nützlicher Helfer, der mir viel, ich sage mal auf Deutsch, Drecksarbeit abnimmt, sodass ich wieder zum Steuerberater werden kann, der mit Menschen dann auch vielleicht anders interagieren kann?
Also ich mag nicht ausschließen, dass es den einen oder anderen Kollegen gibt, der sicherlich das Ganze ein bisschen mit Bedacht und mit Distanz sich betrachtet. Aber wir stellen auch fest, dass wir im Berufsstand innerhalb eines Jahres die Nutzung, also im Arbeitsalltag, in der Kanzlei von künstlicher Intelligenz, wir messen das, von 9% auf 25% Steigerung gesehen haben. Das ist fast eine Verdreifachung innerhalb von Jahresfrist. Also ich glaube, das Thema kommt im Berufsstand an Und was mir an der Stelle extrem wichtig ist, natürlich gibt es auch immer wieder Sorgen und Bedenken, ja, werde ich dann obsolet, ist da mein Arbeitsplatz in Gefahr? Das sehe ich nicht. Also Punkt Nummer eins, ist der Auftragsbestand des Berufsstands im Augenblick sehr, sehr gut und er nimmt auch zu, weil wir es leider nicht schaffen, die Komplexität zu reduzieren. Also der Berufsstand steht dem nicht entgegen, das Thema Komplexitätsreduktion. Aber auf der anderen Seite sehe ich künstliche Intelligenz im Berufsstand als Werkzeug, als unterstützendes Werkzeug. Aber der Faktor Mensch, davon bin ich als ITler an der Stelle felsenfest davon überzeugt, wird auf absehbare Zeit nicht obsolet werden. Also das kann ich zumindest denjenigen entgegenrufen, die da vielleicht ein bisschen sorgenvoll in die Zukunft schauen. Freunde, macht euch keine Sorgen. Ihr werdet nicht überflüssig. KI ist ein Werkzeug zur Unterstützung.
Nun ist die DATEV ein Hochtechnologieunternehmen sozusagen, auf der anderen Seite aber auch eine gute alte Genossenschaft, oder? Also wir haben das Jahr der Genossenschaften ja, glaube ich, auch. Aber vielleicht nochmal zur Erklärung, weil das vielleicht nicht alle wissen. Also inwiefern ist die DATEV eine Genossenschaft und was bedeutet das auch für Sie so als Chef einer Genossenschaft sozusagen?
Also die DATEV wurde vor knapp 60 Jahren de facto als Genossenschaft gegründet hier in Nürnberg. Und das Thema Genossenschaft, ich weiß, für viele, die sich mit der Rechts- und Wirtschaftsform nicht täglich auseinandersetzen, mag das vielleicht so ein bisschen verstaubt klingen. Genossenschaft, Raiffeisens und so ein bisschen, ja, es gibt auch viel landwirtschaftliche Betriebe, die im genossenschaftlichen Umfeld tätig sind. Dass wir als DATEV ein absolutes Hightech-Unternehmen sind, das auch wirklich, was das Thema Technologie anbetrifft, immer vorne dran sein müssen. Stichwort Datenschutz, Datensicherheit. Das sind Themen, die man bei genauerer Betrachtung sich dann erschließen kann. Was bringt uns das Thema als Genossenschaft als Vorteil? Also wenn man jetzt einfach mal so ein bisschen polarisierend unterwegs ist, wir haben auf der einen Seite Shareholder-Value-getriebene Unternehmen und dann die Genossenschaft. Bei den kapitalmarktorientierten Unternehmen gibt es natürlich sehr, sehr starke Eigentümerinteressen, die teilweise auch von einzelnen Mehrheitsaktionären getrieben sein können, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch mal eher das kurzfristige Kalkül im Fokus haben. Bei der Genossenschaft ist es so, eine Stimme, ein Eigentümer. Und wir haben, was das Thema anbetrifft, natürlich die Möglichkeit, mit ruhiger Hand sehr viel nachhaltiger und langfristiger an Strategien und Umsetzung zu arbeiten. Mach's immer so ein bisschen flapsig. Also ich sage, ich muss nicht alle 3 Monate den Regentanz aufführen, um irgendwelche Quartalszahlen zu erklären, sondern ich habe, was das Thema anbetrifft, also wirklich auch deutlich andere Zyklen innerhalb der strategischen Dimension.
Glauben Sie im Jahr der Genossenschaft, wie gesagt, dass es vielleicht noch ein paar Nacheiferer geben kann? Ist das noch was, was in diese Zeit passt?
Ich würde die Frage sogar noch etwas schärfer formulieren. Ich würde sogar in der Richtung gehen, Genossenschaft, das ist das neue Community-Denken. Das ist das neue Gemeinschaftsdenken, was ja für mich alles andere als altbacken ist, sondern das kommt ja im Augenblick deutlich stärker auch noch in den Fokus. Ich persönlich gehe davon aus, wir stehen vielleicht sogar vor einer Renaissance. Ich glaube, dass im Augenblick die Rahmenbedingungen, die extrem volatil sind, wo auch viele spüren, dass teilweise auch Unternehmen mit ihren Strategien an Grenzen kommen, dass eine Genossenschaft aufgrund des nachhaltigen, langfristigen Ansatzes vielleicht sogar eine Wirtschaftsform sein wird, die noch stärker ins Kalkül vielleicht auch bei Unternehmensgründungen kommt.
Wir haben ja auch eine Ära der Zusammenarbeit. Ne? Wenn man sich überlegt, dass eine SAP 40.000, 50.000 Partnerunternehmen inzwischen hat, war vor 10 Jahren vielleicht auch noch undenkbar und wie Microsoft und Telekom zusammen und so weiter. Also das nimmt ja zu, weil es eben so komplex geworden ist. Also es passt schon. Finde ich auch.
Was das Thema Partnerunternehmen anbetrifft, ist ja auch das ein Paradigmenwechsel, der bei der DATEV stattgefunden hat. Wir waren bis vor einigen Jahren, würde man sagen, standalone, monolithisch auf dem Markt unterwegs. Mittlerweile haben wir, was das Thema anbetrifft, ein Ökosystem gegründet, ins Leben gerufen, einen eigenen Marktplatz. Das heißt, wir arbeiten jetzt auch mit Partnern zusammen, natürlich auch ganz klar vor dem Hintergrund des Geschäftsmodells. Das heißt, wenn wir mit Partnern arbeiten, die die Vorsysteme bedienen, wo ich sage, ich habe gleich schon die Schnittstellen definiert, ich weiß, mit wem ich zusammenarbeite, ich weiß, welche Daten kommen, ich weiß, wie sie strukturiert sind, dann habe ich eine ganz andere Möglichkeit, auch innerhalb dieses Ökosystems die Automatisierungsprozesse, den Grad der Automatisierung noch deutlich besser und deutlich stärker auszubauen.
Robert Meyer, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Ich sage wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächste Woche. Tschüss.
Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de.